ganz ehrlich, wenn ich am SPD-Infostand stehe und da kommt ein junger Mensch und sagt, warum macht ihr nicht mehr in Bildung? Und wenn ich dem dann irgendwas von Zuständigkeiten erzähle, dann dreht er sich weg und will mit Politik im schlimmsten Fall nichts mehr zu tun haben. Dann stellten wir wirklich beim Bier fest, Anne-Mai Kantereit war meine Vorband.
Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt es heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei allein regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Moin Leute, hier ist Jan Schippmann und ihr hört Absolute Mehrheit, den Podcast über politische Visionen. Und mir gegenüber sitzt einer der beiden SPD-Parteivorsitzenden und zwar Lars Klingbeil. Herzlich willkommen.
Moin.
Wir reden ganz am Anfang meistens ein bisschen über aktuelle Themen, die die jeweiligen Personen oder Parteien betreffen. Um reinzukommen und um eine Sache komme ich nicht rumrum, auch wenn es weh tut. Sie sind ja nicht nur ein großer Fan vom FC Bayern München, sondern haben sogar einen Posten im Verein. Und ich sag mal so, für die Bayern lief es schon mal ein bisschen besser. Welche Parallelen ziehen Sie zwischen der aktuellen Lage des FC Bayern München und der Ampel?
Beiden geht es gar nicht so gut. Beide könnten besser performen. Aber beide werden am Ende wieder vorne stehen.
Ich meine, Thomas Tuchel muss zum Sommer gehen. Hat die Ampel auch schon über einen Trainerwechsel nachgedacht?
Nee, darüber denken wir nicht nach, aber wir wissen, dass wir besser performen müssen und die Mannschaftsleistung muss besser werden und das gilt ja dann für beide Vereine, mit denen ich zu tun habe, sowohl für die Ampel oder die SPD als auch für Bayern München.
Und Ihr Tipp, die Bayern, stehen die am Ende nochmal vorne der Saison?
Oh, ich glaube, diese Saison wird es echt knapp, aber ich habe letzte Saison schon ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, die im Borussia Dortmund Fanclub organisiert sind, die hatten sich gegenseitig schon meine Handynummer zukommen lassen, die hatten sich schon vorgenommen, mir zum zweiten Platz zu gratulieren und am Ende hat sich keiner gemeldet. Also manchmal ist Fußball ja sehr überraschend, ähnlich wie Politik und mal gucken, wie es ausgeht oder wie der Kaiser sagen würde, schauen wir mal.
Meister werden, weil der Gegner am Ende schwächelt, das erinnert auch ein bisschen an die Bundestagswahl 2021.
Also ich glaube nicht zu Unrecht wird darauf hingewiesen, dass Armin Laschet Fehler gemacht hat, Annalena Baerbock auch, aber trotzdem würde ich als damaliger Wahlkampfleiter ein bisschen für mich in Anspruch nehmen, dass die SPD-Kampagne schon ganz gut war.
Sie sind aber nicht nur Fußballfan, sondern haben auch mal in einer Rockband gespielt. Würden Sie lieber ein Wochenende mit Friedrich Merz zu Rock am Ring oder mit Christian Lindner nach Wacken?
Also Wacken ist nicht ganz meine Musik, aber ich würde mich freuen, wenn ich bei Rock am Ring bin, dass ich keinen von beiden da treffe, sondern dass ich da mit Kumpels bin und dann ein bisschen die Musik genießen kann. Also ich würde eher Rock am Ring nehmen, aber ohne Friedrich Merz.
Okay. Ich frage das auch, weil wir unsere Gäste zu Beginn unseres Podcasts ja immer um ein Zitat bitten. Und Sie sind die erste Person bei uns, die uns eine Zeile aus einem Songtext mitgebracht hat. Und das macht mich ein bisschen excited. Aber welche Zeile und von wem, das verraten wir uns am besten selber.
Genau, ich habe T.S. Ullmann mitgebracht, den ich sehr schätze, schon lange höre, schon die Band davor und also Tomte und das Zitat ist, die Zukunft ist ungeschrieben, die Zukunft ist so schön vakant, weil ich finde, das ist etwas, was in sehr simplen Worten auch deutlich macht, worum es politisch gerade geht, Zukunft schreiben und wir sind gerade in einer großen Umbruchphase, es passiert wahnsinnig viel, vieles wird in Frage gestellt, vieles verändert sich. Und manchmal ist mir das alles so apodiktisch, ja, dass man sagt, es wird jetzt alles ganz negativ und es wird alles ganz furchtbar. Aber ich glaube, dass wir es ja in der Hand haben und dass wir auch alles verändern können. Und deswegen finde ich, steckt da sehr viel Zuversicht und Optimismus in dieser Songzeile drin. Und deswegen habe ich sie ausgesucht.
Aber ich glaube, Sie haben uns eine versteckte Botschaft mitgebracht. Sie wissen nämlich vielleicht, wie der Song weitergeht.
Irgendwas mit Stammheim und Kanzleramt.
Und ich komme dich besuchen, egal ob Stammheim oder Bundeskanzleramt. Wann kann man Sie im Bundeskanzleramt besuchen?
Ach, ich bin da häufiger mal. Also erst gestern war ich da und sitze viel mit dem Bundeskanzler dort zusammen und bespreche mich. Das ist ja mein Job als Parteivorsitzender. Aber ich bringe selten Besucher mit.
Vielleicht irgendwann mal dauerhaft da?
Dauerhaft ist da hoffentlich nie jemand drin, aber ich fühle mich da gerade sehr wohl, wenn ich da als Parteivorsitzender bin und mit dem Bundeskanzler über die Entwicklung im Land reden kann. Und wenn es darauf abzielt, wie meine eigene Entwicklung ist, gerade bin ich sehr, sehr glücklich als Parteivorsitzender, habe da viel zu tun und ist auch manchmal anstrengend. Und beim Rest gucken wir mal.
Aber genau, beim Fußball und in der Politik können Dinge schnell gehen. Bei uns sind Sie zumindest der Entscheider, denn Sie haben bei uns mit der SPD die absolute Mehrheit erlangt. Und Sie kennen das Spiel, Sie haben uns drei Maßnahmen mitgebracht, die Sie sofort umsetzen würden, wenn Sie das Sagen hätten. Und wir starten mit dieser Maßnahme.
Eigentlich kann sich wohl jede Partei darauf einigen, kleine und mittlere Gehälter zu entlasten. Doch die Realität ist, Deutschland ist einer der Spitzenreiter, wenn es um Steuern und Abgaben geht. Das hat eine Auswertung der OECD 2023 ergeben. In Zeiten von steigender Inflation und hoher Energiekosten wird das für die Menschen immer mehr zu einer Belastung. Was muss der Staat jetzt also tun, damit sich spürbar etwas verändert?
Und Sie haben da eine Idee, und zwar wäre Ihr erstes Projekt eine Einkommenssteuerreform. Und das klingt erstmal so, als wären da nur Steuerberater excited. Aber was Sie vorschlagen, ist tatsächlich eine Entlastung von 95% der Menschen in Deutschland. Wie genau soll das funktionieren?
Genau, das ist mein Vorschlag, etwas, was ich wahnsinnig gerne umsetzen will, weil ich schon glaube, dass die Entlastung der meisten Menschen auch über das Finanzielle stattfindet. Also weniger Stress ist, glaube ich, für viele wichtig, aber auch mehr Geld in der Tasche. Und deswegen brauchen wir eine Einkommenssteuerreform. 95% der Menschen will ich entlasten. Jetzt, wenn man denklogisch weitergeht, heißt das, 5% werden nicht entlastet. Die werden dann belastet. Die müssen mehr Verantwortung tragen, damit die anderen entlastet werden können. Aber ich halte das für eine ganz wichtige Maßnahme, dass alle auch sehen, es kommt was an. Es passiert was im Geldbeutel. Und wir haben das auch durchgerechnet als SPD, haben das auf dem letzten Parteitag beschlossen. Aber das halte ich für eine ganz wichtige Maßnahme. Die letzten Jahre waren wahnsinnig anstrengend. Ja, die Inflation, die Energiepreise, die in die Höhe gegangen sind, die Lebensmittelpreise, die nach oben gegangen sind. Und da den Bürgerinnen und Bürgern das Signal zu setzen, wir entlasten euch jetzt mal und sorgen dafür, dass ihr mehr Geld in der Tasche habt, das wäre die Maßnahme.
Gleichzeitig sind wir in einer Situation, wo Geld knapp ist, das wissen Sie ja auch. Das heißt, es muss irgendwie eine Balance geschaffen werden. Und dass 5% nicht entlastet werden, heißt ja nicht automatisch, dass 5% automatisch mehr belastet werden müssen.
Genau, ein bisschen ausholen, weil natürlich die 95% Entlastung steht symbolisch für die ganze Frage der Einkommensteuerreform. Ja, ich habe da viele Vorstellungen auch. Zum Beispiel zwischen den Geschlechtern das Ganze gerechter zu machen, ja, über die Frage Ehegattensplitting. Wir haben heute ein antiquiertes Steuersystem, das dafür sorgt, dass für die Frau attraktiver ist, zu Hause zu bleiben. Ja, wir haben Ideen zur Erbschaftssteuer, wenn Sie sich angucken, dass jedes Jahr 300 Milliarden vererbt werden, aber die großen Erbschaften überhaupt nicht tatsächlich angetastet werden, sondern über irgendwelche Steuersparmodelle, über irgendwelche Tricks will ich jetzt gar nicht sagen, weil es alles legal ist, aber ganz viele sich rausziehen können, Erbschaftssteuer zu bezahlen, aber am Ende eben auch in den letzten Jahren, obwohl Krise war, viele ja ihre Gewinne, also ihre Einkommen auch steigern konnten, also nicht zu den Verlierern der letzten Jahre gehören. Und ich sage das überhaupt nicht mit Neid und ich sage das nicht, indem ich jetzt irgendwie Stimmung machen will gegen diese Menschen, die viel Geld haben, aber ich finde, dass Multimillionäre und Milliardäre mehr Verantwortung tragen können und dass es auch schädlich für die Gesellschaft ist, wenn die Schere immer weiter auseinander geht. Und deswegen finde ich, wenn die oben mehr geben und die unten mehr bekommen, ist das gerecht.
Wir können die aktuelle Lage ja mal so ein bisschen in Perspektive setzen. Sie haben auf Ihrer Homepage eine Rubrik, der gläserne Abgeordnete, und da listen Sie auf, wie viel Sie verdienen im Jahr. Dann haben Sie sicherlich auch kein Problem, uns zu verraten, wie viel das hier ist.
Dafür müsste ich die Zahl jetzt auswendig können, aber ich weiß, dass ich zu den Spitzenverdienern mitgehöre und ich habe ja ein Einkommen sowohl als Parteivorsitzender, das ist eine Aufwandsentschädigung, und ich habe die Diät als Abgeordneter. Ich bin da wahrscheinlich irgendwo über 200.000. Dann gibt es noch diese steuerfreie Kostenpauschale, die Bundestagsabgeordneten haben. So, und ich falle natürlich in die Kategorie derjenigen mit rein, die dann mehr bezahlen, aber das ist für mich auch völlig okay. Und ich halte es für gerecht, dass Leute wie ich mehr Geld bezahlen, was Steuern angeht, damit andere mehr Geld in der Tasche haben. Wenn ich an die Pflegekraft denke, wenn ich an die Polizistin denke, wenn ich an den Feuerwehrmann denke, an die Beamtin im Bürgeramt, das sind alles Leute, die haben die letzten Jahre echt zu knapsen gehabt. Und das macht schon was, wenn ich heute in Bürgersprechstunden sitze und du redest mit der alleinerziehenden Mutter, die erzählt, dass sie gerade wieder entscheiden muss, ob sie sich dieses Jahr den Sommerurlaub leisten kann mit den beiden Kindern, weil das Einkommen nicht reicht. Und das möchte ich gerne, dass die sehen, der Staat tut etwas, da ist mehr Geld in der Tasche. Das, nochmal, ich halte das für hochgerecht.
Genau, also worauf ich hinaus will, ist, wenn man die steuerfreie Kostenpauschale, die geben sie auch aus, mal außen vor lässt, haben sie eine Diät als Abgeordnete, das ist knapp unter 10.500 Euro im Monat, plus eine Aufwandsentschädigung als SPD-Parteivorsitzender sind 9.000 Euro, das heißt ungefähr knapp unter 20.000 Euro im Monat, aufs Jahr hochgerechnet ungefähr knapp unter 250.000, wenn man es mal grob überschlägt. Damit zahlen sie in Deutschland noch nicht einmal die sogenannte Reichensteuer. Die Reichensteuer, das klingt jetzt erstmal so groß, das bedeutet aber nur, dass auf dem Spitzensteuersatz von 42% auch nochmal 3% mehr draufkommt, also 45%, und die greift ab 278.000 Euro im Jahr, und die Reichensteuer zahlen in Deutschland weniger als 0,5%. Welche Rolle spielen diese Leute in ihren Planungen? Ist diese Reichensteuer etwas, die höher angesetzt werden sollte?
Das wäre ja automatisch. Also wenn ich den Spitzensteuersatz, der liegt bei 42%, wenn ich den erhöhe, der war übrigens mal bei 50% in Deutschland, das ist noch gar nicht so lange her. Aber wenn ich den erhöhe, das müsste man genau ausrechnen, wie viel das dann ist, dann erhöht sich natürlich auch die Reichensteuer. Und wir haben als SPD aber auch vorgeschlagen, dass jetzt für die Zeit des Umbruchs und die Zeit, wo wir extrem viel Investitionen brauchen, dass da auch wirklich die Reichensteuer nochmal zusätzlich angehoben wird. Da ist man dann sehr schnell so in den Vorwürfen, dass man eine Neiddebatte führt und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wer 500.000 oder wer 1 Million im Jahr verdient, ich glaube, viele von denen merken das weniger als diejenigen, die 2.000 Euro haben und sich den Urlaub nicht leisten können.
Gleichzeitig haben wir die, ich würde es schon fast als ein bisschen absurde Situation bezeichnen, dass der Spitzensteuersatz schon bei ungefähr 67.000 Euro im Jahr greift. Und das ist jetzt nicht wenig Geld, aber das ist jetzt gerade irgendwie, wenn man 1, 2 Kinder hat, jetzt auch nicht so, dass man damit große Sprünge machen kann.
Genau, jetzt gehen wir ein bisschen in die Details auf die Steuerreform, weil wir natürlich auch sehr klar sagen, der Spitzensteuersatz muss später anfangen, also nicht schon bei 67.000, sondern
wo dann?
Ich würde mal sagen, irgendwo um die 90.000 muss er anfangen zu greifen, aber ich habe kein Finanzministerium, das das gerade alles für mich rechnen kann, sondern ich habe eine politische Meinung, und das haben wir mit Experten auch für den letzten Bundesparteitag durchgerechnet. Aber da zu sagen, es muss höher werden, der Spitzensteuersatz, der Reichensteuersatz muss höher werden, aber dazu gehört eben auch, er muss später anfangen. Also der Steuerverlauf muss viel später ansetzen, weil es eben nicht sein kann, dass der Facharbeiter, der irgendwo, selbst mit dem Einkommen von 67.000 ist es für diese Leute schon wahnsinnig schwierig, sich irgendwo in Hamburg, München oder Berlin eine Wohnung zu suchen. Und wenn du dann noch 2 Kinder hast, so wie die es gerade gesagt haben, dann ist das Geld auch sehr schnell weg. Also das muss später anfangen, und insgesamt zählen diese Leute mit zu den 95%, die wir dann entlasten wollen.
Genau, reden wir mal drüber, wie das Geld dann reinkommt. Sie haben zum Beispiel eine temporäre Krisenabgabe gefordert. Was ist das genau?
Also ich habe es gerade schon gesagt, wir sind in Zeiten der Krise. Ich glaube, das stellt niemand in Frage. Die Pandemie, die Energiekrise, die Inflation, die Lebensmittelpreise, die sich erhöht haben. Und alles hat natürlich mit dem Krieg zu tun, hat damit zu tun, dass durch die Pandemie Lieferketten zusammengebrochen sind. Der Staat wahnsinnig viel Geld auch in die Hand nehmen musste, um Unternehmen da durchzubringen und die Gas- und Strompreisbremse auch abzufedern. Und dazu sagen, jetzt für einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise 10 Jahre, greifen wir darauf zurück, dass die Reichen in diesem Land, die Multimillionäre und Einkommensmilliardäre, dass die mehr Verantwortung tragen, und wir packen was obendrauf bei den Steuersätzen. Das ist das, was ich gerade mit der Reichensteuer gesagt habe.
Temporär heißt ja, dass dann irgendwann die Belastung wieder runtergefahren wird bei dieser Krisenabgabe. Wie schafft man es dann, das Geld, was man dann weniger einnimmt bei den 95% der Bürgern, dann auf Dauer auch wirklich in den Staatshaushalt wieder reinzukriegen?
Wir vermischen jetzt gerade 2 Sachen. Das eine ist, wir haben eine Einkommensteuerreform vorgeschlagen, die Menschen entlasten soll, damit sie mehr Geld in der Tasche haben. Und das zweite ist, dass wir uns gleichzeitig Gedanken gemacht haben über die ganzen Investitionen, die gerade notwendig sind. Also Investitionen in Bildung, in Infrastruktur, in Klimaneutralität, in Digitalisierung. Und dafür ist diese Krisenabgabe mitgedacht, dass investiert werden kann. Da haben wir noch andere Ideen, zum Beispiel mit der Schuldenbremse und anderes. Aber gerade weil wir sagen, jetzt ist eine Umbruchphase, jetzt werden die Entscheidungen getroffen, ob Deutschland im Bereich der Klimaneutralität vorne mit dabei ist und den Takt angibt. Jetzt wird entschieden, ob wir bei Digitalisierung vorne mit dabei sind. Jetzt wird zum Beispiel auch in diesen Wochen ja entschieden, ob unsere Demokratie stark ist. Und dafür brauche ich starke Kommunen. Also wenn ich junge Menschen, die gerade gegen Rechtsextremismus auf der Straße demonstrieren, wenn ich denen jetzt sage, so jetzt geht man in die Kommunalparlament und die kommen da an und können entscheiden, ob sie das Schwimmbad schließen oder die Stadtbücherei schließen, weil die Kommunen alle kein Geld mehr haben, dann macht das mit der Demokratie wenig Spaß. So, und deswegen brauchen wir gerade diese Investitionen. Aber irgendwann haben wir das, glaube ich, auch geschafft mit der Klimaneutralität, mit der Digitalisierung. Dann läuft das von alleine und dann kann man auch, die Einnahmen im Staat wieder ein Stück weit runterfahren, weil wir dann diese Transformationsphase, in der wir gerade sind, diese Umbruchsphase, weil wir die dann gut gemeistert haben.
Sie haben gerade auch schon Bildung angesprochen. Nun ist es so, dass der Staat nicht einfach so sagen kann, wir buttern jetzt Geld in Bildung rein, weil wir haben ein sogenanntes Kooperationsverbot in Deutschland. Das ist schon mal aufgeweicht worden für den Digitalpakt Schule. Wollen Sie da noch mehr ran?
Das würden wir sehr gerne. Also ich sage aber auch, das ist meine private Meinung. Da gibt es, wenn ich mit SPD-Ministerpräsidenten rede und ich, ist egal, welches Parteibuch Ministerpräsidenten haben, die haben, glaube ich, alle einen anderen Blick auf die Frage, wie stark der Bund bei Bildung mit reinspricht. Aber ich halte das schon für ein echtes Problem, dass wir in einem globalisierten Wettbewerb leben und dann haben wir 16 unterschiedliche Bildungssysteme und dass wir betteln müssen, dass wir Geld für Digitalisierung geben dürfen, das ist schon sehr komisch. Die Länder haben kein Geld. Deswegen haben wir die Erbschaftssteuerreform vorgeschlagen und sagen, dann sollten sich die Länder aber auch verpflichten, das Geld für Bildung auszugeben. Wir haben da echt Sanierungsbedarf, wir haben Reformbedarf, wir haben Investitionsbedarf in der Bildung. Also jeder, ich war jetzt mal an meiner alten Schule wieder, ja, die liebe ich, da habe ich echt viel erlebt auch in dieser Schule, aber da hat sich
zum Beispiel,
da will ich jetzt nicht anfangen drüber zu reden, aber die Schulzeit war schon sehr prägend, aber ich meine, da hat sich halt nicht viel verändert, seitdem ich da weg bin und das ist nicht gut.
Da habe ich auch mit Ricarda Lang drüber gesprochen, dass es irgendwie immer diese Divergenz ist, die Länder wollen sich halt nicht so gerne reinreden lassen. Und auch, ich meine, führt jede Partei wahrscheinlich diese Diskussion darüber, dass wenn der Bund natürlich Geld reingibt, dann hat er auch eine gewisse Entscheidungsmacht und dann gehen vielleicht auch ein paar Entscheidungskompetenzen von den Ländern weg. Und dann ist es immer so ein bisschen, ich will ja gar nicht Kampf sagen, so, aber schon irgendwie eine große Debatte. Ist das irgendwie so ein, in einer aktuellen Phase, wo es dann irgendwie von der Decke regnet, schimmelt und sowas, irgendwie auch ein bisschen irgendwie Eitelkeitskampf?
Ich weiß, also wir waren ja schon mal ganz weit. Wir hatten in der vorletzten Legislatur gab es die Verabredung für einen nationalen Bildungsrat, hieß das, glaube ich, wo man zumindest koordiniert, ja, was passiert. Und dann sind aber Herr Kretschmann, also der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, und Markus Söder sind dann ausgestiegen aus diesem Prozess. Und mit 14 Bundesländern macht es dann keinen Sinn. Ob es Eitelkeiten sind, weiß ich nicht. Aber es ist nicht gut für die Kinder und Jugendlichen in diesem Land und für die Bildung in diesem Land. Und wir haben gerade erst wieder schwarz auf weiß dokumentiert bekommen, wie schlecht wir sind und wie es runtergeht im Bildungsbereich. Und ich finde, da vertun wir einen ganz großen Dienst auch an der Zukunft des Landes, wenn wir nicht bei Bildung massiv investieren. Und das ärgert mich dann schon, dass der Bund will und dass wir auch Ideen haben, wie man es machen kann, aber dass es dann irgendwo an der Ländergrenze scheitert. Und ganz ehrlich, wenn ich am SPD-Infostand stehe und da kommt ein junger Mensch und sagt, warum macht ihr nicht mehr in Bildung? Und wenn ich dem dann irgendwas von Zuständigkeiten erzähle, dann dreht er sich weg und will mit Politik im schlimmsten Fall nichts mehr zu tun haben, weil er sagt, regelt das mal und hört mir auf mit Verantwortlichkeiten, die hin und her schiebt.
Regelt das mal. Ja. wir kommen mal zum Ehegattensplitting. Das ist ein Wort, was unfassbar langweilig klingt und jetzt die wenigsten Leute in unserer Zielgruppe sind verheiratet. Erzählen Sie doch mal ganz kurz in zwei Sätzen, so spannend wie es geht, was ist das Ehegattensplitting?
So spannend wie es geht, das ist jetzt eine Herausforderung. Im Kern, also ganz simpel gesprochen, es ist im heutigen antiquierten Steuerrecht, wenn einer von beiden viel verdient, ist es für den anderen in der Ehe nicht so attraktiv, auch arbeiten zu gehen, weil man steuerlich dann besser gestellt ist, wenn die zweite Person zu Hause bleibt. Und die Realität in diesem Land ist, dass es meistens der Mann ist, der sehr gut verdient, und das heißt, die Frau bleibt zu Hause. Und das möchten wir gerne ändern, weil es erstens ungerecht ist, weil es zweitens mit Gleichstellung überhaupt nichts zu tun hat und weil es drittens auch total toll wäre, wenn wir in Zeiten von Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, wenn die Frauen einfach dem Arbeitsmarkt auch zur Verfügung stehen würden und es attraktiver wäre, für die zu arbeiten.
Das heißt, es gibt natürlich viele Gründe, warum Frauen zu Hause bleiben. Also die Kinderbetreuung bleibt oft bei Frauen hängen. Es ist aber auch ein Grund, warum Frauen dann irgendwie mehr in Teilzeit arbeiten, und das Ehegattensplitting ist quasi dann unterm Strich halt eine Initiative, beziehungsweise halt einfach ein Grund, warum Frauen dann sagen, ja gut, am Ende unterm Strich, wenn mein Mann viel verdient und ich wenig, kommt halt einfach das Gleiche raus, wenn ich weniger arbeite. Und das wollen sie ändern.
Genau. Also und natürlich, es geht nicht um die Phasen der Kindererziehung oder Kinderbetreuung, aber es auch in der Zeit danach. Und häufig sind Frauen dann in diese Teilzeitfalle reingetappt und dann kommst du da nicht mehr raus und dann rechnet man durch und dann ist es auf einmal attraktiver, dass man zu Hause bleibt.
Kann es passieren, wenn bei einem Ehepaar das Ehegattensplitting, also der Vorteil vom Ehegattensplitting wegfällt, dass das Paar am Ende nach ihrer Einkommensteuerreform trotzdem mit weniger dann dasteht?
Das ist die große Befürchtung und das sind immer, ich habe das ja im letzten Jahr im Sommer, als ich das mit dem Ehegattensplitting vorgeschlagen habe, gab es ja eine riesige Welle. Ja, es gab ganz viel Unterstützung, also ganz viele, die rausgegangen sind und gesagt haben, das ist richtig, das muss geändert werden, aber es ist dann so mit sehr simplen Methoden dagegen gearbeitet worden. Und natürlich zur Wahrheit gehört, es gibt heute in Deutschland ganz viele Ehepaare oder weiß nicht, ob es ganz viele sind, aber es gibt welche, die sich genau mit diesem Modell auch eingerichtet haben. Ja, und deswegen war das sehr leicht, dass die sich dann alle gemeldet haben und gesagt haben, kann nicht sein, dass du uns jetzt Geld wegnehmen willst. So, aber darum geht's nicht. Es geht um die Ehen, die künftig geschlossen werden. Es geht nicht um die, die jetzt schon mit diesem Modell ihre Ehe glücklich leben, sondern wir haben immer gesagt, da gibt's einen Bestandsschutz. Aber für alles, was künftig kommt, muss es eine Änderung geben, muss das Ehegattensplitting abgeschafft werden. Und insofern hat dann niemand weniger.
Mir hat mal jemand aus der SPD erzählt, dass die Partei niemals das Ehegattensplitting abschaffen dürfe, weil viele Wähler mit migrantischem Hintergrund davon massiv profitieren, weil da das traditionelle Familienbild besonders stark vertreten ist und da oftmals ein enormes Gefälle zwischen den Gehältern besteht. Und die haben unterm Strich meistens gar nicht so viel Geld. Haben Sie Sorgen, in manchen Gruppen durch die Abschaffung da auch ein Ungleichgewicht zu schaffen?
Nein, ich glaube schon, dass natürlich muss argumentiert werden, natürlich müssen Sorgen und Ängste auch genommen werden, aber meine Vision ist ja, dass wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und das gilt für alle, egal ob migrantischer Hintergrund oder nicht migrantischer Hintergrund. Ich möchte, dass Frauen in dieser Gesellschaft eine gleichberechtigte Rolle spielen. Da führen ganz viele Faktoren dazu. Da geht es um Bildung, da geht es um Aufstiegsmöglichkeiten, da geht es um politische Maßnahmen, die die Gleichberechtigung vorantreiben können. Aber es kann nicht sein, dass wir ein Steuersystem haben, das dazu führt, dass per se es besser für Ehepaare ist, dass ein Teil zu Hause bleibt und nicht arbeitet.
Und unterm Strich hätte der Staat ungefähr 20 Milliarden mehr noch, wenn das Ehegattensplitting wegfällt im Jahr.
Die Summe war mir jetzt gar nicht bewusst, dass es so viel ist, aber das ist nochmal ein Argument, was ich oben drauf packe und sage, das klingt doch gut.
Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema, aber ich habe vorher noch einen Input und wir nehmen ja ganz gerne aus der Die da oben Community auch nochmal Feedback, Input mit und da haben wir seitdem eine Grünen-Abgeordnete, die hohen Dönerpreise im Parlament angesprochen hat, das als Thema Nummer 1 aktuell. Beim Thema Entlastung, mein Vorschlag, wie wäre es denn mit einer Dönerpreisbremse, die im Alltag viele Bürger entlasten würde? Ganz ehrlich, das ist für mich eine ziemlich sozialdemokratische Maßnahme und die SPD in Kreuzberg hat das ja sogar schon mal auf Wahlplakaten gefordert.
Ich weiß aber gar nicht, ob es Döner im ganzen Land gibt.
Ja klar, also, gibt es Döner im ganzen Land.
Also ich überlege gerade, ob es bei mir im ländlichen Raum in jedem Ort eine Dönerbude gibt.
In Niedersachsen?
In Niedersachsen gibt es natürlich Dönerbuden, aber nicht in jedem Dorf. Also wir müssen ja Stadt und Land zusammendenken. Es geht ja nicht nur um die Berliner Stadtbevölkerung.
Aber es gibt aber in es jedem, geht, ich garantiere
aber ich finde, also finde ich mein Vorschlag zu sagen, wir sorgen dafür, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben und dann kann der eine entscheiden, ob er seinen Döner kauft und der andere kann überlegen, ob er eine Currywurst kauft und der dritte kann sich was Veganes kaufen. Ist doch besser, dass gleichzeitig, man hat Geld in der Tasche und jeder kann noch überlegen, wofür es einsetzt.
Aber Döner 8 Euro ist schon eine Zumutung.
Ist heftig. Meine Dönerbude hier in Charlottenburg hat jetzt eine Zehnerkarte eingeführt, habe ich jetzt letzte Woche gekriegt, also 10 Döner essen, kriegst du den 11 umsonst.
Treue lohnt sich. Wir gehen weiter zum nächsten Thema.
Europa muss sich stärker um seine eigene Sicherheit kümmern. Die Bedrohung durch Wladimir Putin und die mögliche Rückkehr von Donald Trump sind ein Wake-up-Call für die EU. Nach der Wahl in diesem Jahr steht die neue Europäische Kommission vor großen Herausforderungen. Aber wie lässt sich mit knapp 30 Ländern eine gemeinsame Verteidigung effektiv koordinieren?
Als nächste Maßnahme haben sie uns die Schaffung des Postens eines EU-Verteidigungskommissars mitgebracht. Kurz zusammengefasst, was soll der machen?
Der soll dafür sorgen, dass Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa endlich koordiniert wird, dass es was Gemeinsames gibt. Das ist mir alles noch viel zu wenig. Ich bin leidenschaftlicher Europäer, aber wir sind die letzten 2 Jahre, seitdem Putin die Ukraine angegriffen hat, sichtbar im Bereich der Verteidigungspolitik gefordert und da passiert viel zu wenig.
Das soll laut Ihrer Idee nur ein erster Schritt zur Schaffung einer europäischen Armee sein und das ist verdammt ambitioniert, wenn man das mal so sagen kann. Wie würde so eine EU-Armee zusammengesetzt werden?
Also es gibt ja heute schon Zwischenschritte. Es gibt Armeen, wo Deutsche mit niederländischen, also Teile der Armeen, wo Deutsche mit niederländischen Soldaten zusammenarbeiten. Oder es gibt auch Teile schon in Europa, wo drei Länder kooperieren. Aber am Ende ist das in der Tat meine Vision. Also übrigens, es geht mir nicht nur um Verteidigungspolitik, sondern es geht um Sicherheit und Friedenspolitik. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber zu sagen, Europa ist ein eigenständiger politischer Akteur, der auch im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik Verantwortung übernimmt, dazu gehört, dass wir nicht 27 nationale Armeen haben, sondern eine gemeinsame. Ich finde, das ist schon eine Entwicklung, die wir sollten immer mehr Zwischenschritte in diese Richtung gehen. Und am Ende wäre das die große Vision, dass wir das erreichen.
Würde ein deutscher Verteidigungsminister dann Kompetenzen abgeben? Wäre er dann quasi dem EU-Verteidigungskommissar unterstellt oder sind das völlig andere Rollen?
Also das wäre jetzt gerade natürlich nicht der Fall, aber der Verteidigungskommissar würde mit den nationalen Verteidigungsministern das Ganze dann auch immer besprechen. Für mich ein konkreter Ansatzpunkt, ich will den einmal erwähnen. Wir hatten jetzt die Zusage gegeben von der europäischen Ebene, dass wir 1 Million Schuss Munition für die Ukraine produzieren. Und da ist Europa gescheitert.
Das ist schon ein Armutszeugnis.
So hart würde ich es nicht, aber es frustriert mich. Also weil ich die Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen dringend diese Munition. Es sind 27 Länder, die aber am Ende sich alle so auf sich zurückziehen. Jeder macht dann seins. Und ich glaube, wenn 27 Länder eine gemeinsame Munitionsproduktion hätten, dann wären wir viel schneller, dann wären wir effizienter, dann könnte man sich gegenseitig verstärken, Synergien schaffen. Und diese 1 Million Schuss ist für mich so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, wie kann das stärker europäisch vernetzt werden? So, nochmal zur Armee, das ist mir ganz wichtig. Weil wir haben in Deutschland ja etwas, was ich sehr, sehr richtig finde, dass bei uns das Parlament entscheidet, zum Beispiel über den Einsatz von Soldatinnen und Soldaten. So, deswegen kann die Idee einer europäischen Armee nur damit einhergehen, dass das Europaparlament wirklich demokratisiert wird, dass es noch mehr Befugnisse bekommt, dass es am Ende genauso viel zu sagen hat wie der Deutsche Bundestag. Ich bin nicht bereit, gerade diese Parlamentsarmee-Verantwortung, die wir in Deutschland haben, einfach mal so wegzugeben. Und deswegen, wenn wir die europäische Armee wollen, muss am Ende auch stehen, dass das Europäische Parlament noch viel mehr Befugnis hat.
Da würden wahrscheinlich auch viele Menschen aus konkurrierenden Parteien Sturm laufen, wenn sie sagen würden, wir wollen mehr Befugnisse ans Europaparlament abgeben über unsere eigene Armee.
Ja, aber man muss sich irgendwann mal entscheiden, ob man das mit Europa ernst meint oder nicht. So, und die letzten Jahre, wenn man guckt, ich nehme mal nur so wirtschaftliche Daten, ja, wir sehen, wie China sich entwickelt hat, wir sehen, wie die USA sich entwickelt haben, Europa ist aber ziemlich auf der Stelle geblieben. Also wir haben unser Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft. Und ich zumindest sage, wir müssen jetzt irgendwie mehr Schritte in Europa auch gehen. Und natürlich weiß ich, dass es die anderen auch gibt, dass eine Frau Weidel rumrennt und sagt, wir wickeln jetzt Europa wieder ab und wir zerschlagen die europäische Idee. Aber wie großartig ist bitte schön, dass 27 Staaten sich zusammenschließen, 450 Millionen Menschen, die sagen, wir verfolgen ein gemeinsames Ziel. Und da die nächsten Schritte zu gehen, halte ich für richtig. Und da gehört der Bereich der Sicherheits-, Verteidigungs- und Friedenspolitik definitiv mit dazu.
Haben Sie eine Wunschbesetzung für den Posten des Verteidigungskommissars?
Also witzig, seitdem ich das gefordert habe, ist das immer so die zweite Frage. Wer soll es denn machen? Nee, habe ich nicht. Ich will, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir Verteidigungs- und Friedenspolitik zusammen machen müssen in Europa. Und dann wird sich schon ein kluger Kopf finden.
Wie wichtig wäre die Nationalität?
Nee, also Europa ist geprägt von Europäern. Und da würde ich jetzt nicht sagen, das darf kein Land sagen, aber es soll keiner von denen sein oder keiner aus dem Norden Europas oder aus dem Süden, darum geht es nicht. Das muss am Ende nach einer Wahl aufgeteilt werden. Ich bin total froh darüber, dass jetzt auch Frau Strack-Zimmermann diesen Vorschlag mit aufgegriffen hat. Frau von der Leyen hat gesagt, sie findet das auch richtig. Also wenn Sozialdemokraten, Konservative und Liberale dafür sind, dann ist das schon mal eine ganz gute Basis, dass es dann nach der Europawahl auch kommen kann.
Weil Sie es gerade schon gesagt haben, Frau von der Leyen hat das Thema vor sehr kurzer Zeit auch aufgegriffen. Haben Sie sich da ein bisschen kopiert gefühlt?
Nee, ich finde das völlig okay, wenn andere auch Ideen, von denen ich überzeugt bin, übernehmen. Mich wundert ein bisschen, um es höflich zu sagen, dass Frau von der Leyen jetzt kurz vor der Europawahl aufwacht und sagt, ich kümmere mich mal um das Thema auch der Sicherheitspolitik. Sie hat sich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, nicht zu sehr mit Ruhm bekleckert bei dem Thema.
Ihre Spitzenkandidatin Katharina Barley hat zumindest die Idee in den Raum geworfen, dass es vielleicht auf kurz oder lang die logische Konsequenz wäre, dass es auch eine europäische Atombombe geben könnte.
Ja, sie hat gesagt, wir müssen die Debatte führen über die Frage auch der europäischen Sicherheitspolitik und da hat sie in dem Kontext das mit erwähnt. Ich gebe ihr völlig recht, wir müssen über europäische Sicherheitspolitik reden. Das tue ich ja auch, wenn ich über den Kommissar rede. Das tue ich, wenn ich über die gemeinsame Beschaffung rede. Übrigens auch mir ganz wichtig, über gemeinsame Friedensinitiativen auch. Ja, wie kann Europa dafür sorgen, dass die Welt friedlicher wird? Auch das fällt ja mit in den Topf rein, den ich da anstoßen will. Aber sie hat keine europäische Atombombe gefordert.
Nicht gefordert, aber sie hat es zumindest als logische Konsequenz in den Raum gestellt.
Wenn für mich eins doch ganz zentral ist, auch aus der ganzen Debatte rund um Wladimir Putin und den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den er gestartet hat gegen die Ukraine, ist, dass wir in Deutschland selbstkritisch sagen müssen, wir haben viel im Bereich der Sicherheitspolitik so gemacht, wie wir es uns gewünscht haben, aber nicht so, wie es passieren kann. Also wir haben nicht in Szenarien gedacht. So, wir haben gehofft, dass der Putin nicht angreift. So haben wir uns verhalten, wie wir uns das gehofft haben. Und dann sind wir alle am 24. Februar 2022 aufgewacht und haben die furchtbare Meldung gelesen, dass er jetzt angreift. Und das hat ja wahnsinnig viel durchgerüttelt. Und deswegen darf nie wieder passieren, dass wir auf eine Situation nicht vorbereitet sind. Und jetzt gerade geht es konkret um die Frage, was passiert am 5. November in den USA? Kommt Donald Trump zurück? Ich wünsche mir, dass das nicht der Fall ist. Ich drücke Joe Biden die Daumen bis zum Umfallen, aber ich muss doch heute sagen, es ist ein realistisches Szenario, dass Donald Trump zurückkommen könnte. Und wenn ich mir seine Reden angucke, dann weiß ich nicht, ob das innenpolitisch motiviert ist oder ob er wirklich so denkt, dass er sich von den Europäern absetzen will, dass er nicht mehr unsere Sicherheit garantiert. Und da hat Katharina Barley dann recht, da müssen wir über all diese Fragen diskutieren. Aber ich bin da auch sehr klar. Ich sage den USA, den Amerikanern, wir haben Verträge, völkerrechtliche Verträge, die sind in beiderseitigem Interesse und ich erwarte, dass die Amerikaner sich an diese Verträge halten.
Der Titel Absolute Mehrheit in diesem Podcast bezieht sich auf Deutschland, nicht auf Europa, aber Deutschland müsste natürlich im Rahmen einer militärischen Verantwortung in Europa eine große Rolle übernehmen und ich glaube, Deutschland hat auch den Anspruch, eine große Rolle zu übernehmen. Und wenn wir das jetzt weiterdenken auf das Konzept unseres Podcasts, haben Sie natürlich auch das Sagen über den Verteidigungshaushalt. Was würde das jetzt einfach in den nächsten Jahren für Deutschland bedeuten, mit Hinblick auf den Verteidigungshaushalt und ich meine das 100 Milliarden Sondervermögen, das läuft aus.
Jetzt höre ich so ein bisschen raus, dass ich jetzt nicht mehr über Europa reden darf und Sie mich jetzt versuchen, auf die nationale Ebene zu
bringen. Dürfen Sie.
Aber auch da liegt ja, auch in Europa liegt die Antwort auf diese Frage. Wir geben jetzt 2% aus, wir haben die 100 Milliarden Sondervermögen. Wenn ich alles zusammenrechne, was in Europa an Militärausgaben ist, ist das übrigens weit mehr als das, was Wladimir Putin in Russland ausgibt. Also Europa gibt viel aus. Das Problem in Europa ist, dass 27 Staaten ihr eigenes Ding machen. Ja, wenn ein Hubschrauber angeschafft wird, dann wird der vielleicht sogar in 27 Staaten angeschafft, aber jedes Land hat nochmal seine eigene Konfiguration. Also jeder macht nochmal was Besonderes und es gibt dann nicht das eine Modell, das in 27 Staaten produziert wird. Da könnte man so viel Geld einsparen, da könnte man Geld effizienter ausgeben, Synergien schaffen, dafür sorgen, dass der Euro, den wir ausgeben im Verteidigungshaushalt, dass der viel effektiver eingesetzt wird. Und deswegen, es geht natürlich darum, dass wir jetzt auch Geld für Verteidigung in die Hand nehmen, aber es geht auch darum, dass wir es sinnvoll und effektiv ausgeben. Und da ist Europa wirklich die Antwort an der Stelle.
Nochmal auf das 2%-Ziel. Ihr Verteidigungsminister, Herr Pistorius, hat gesagt, dass das nur das Minimum sein kann. Wenn Sie das sagen hätten, wie viel Prozent wären es?
Dann würden wir genau das ausgeben, was wir jetzt ausgeben. Wir haben uns verpflichtet als Bundestag, dass wir das jetzt jedes Jahr machen mit den 2%.
Auch wenn das Sondervermögen ausgelaufen ist.
Auch wenn das Sondervermögen ausgelaufen ist. Das wird noch harte Haushaltskonflikte geben. Sage ich auch, Stichwort Schuldenbremse, Stichwort Frage auch, gehen wir an die Einkommenssteuerreform ran und sorgen dafür, dass es mehr Investitionsmöglichkeiten noch gibt. Aber wir müssen das machen. Aber wir dürfen nicht Sicherheit nach außen gegen zum Beispiel notwendige Investitionen in Klimaschutz hier im Inland ausspielen. Wir dürfen nicht Sicherheit nach außen gegen notwendige Investitionen in die Demokratie ausspielen. Und deswegen habe ich ja
Sozialbereich.
Genau, und deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind gerade in einer Phase, in der wir viel, viel investieren müssen. Und mit dem Kuchen, der gerade da ist, der zu verteilen ist, wird das nicht funktionieren. Also müssen wir auch drüber nachdenken, wie wir den Kuchen erhöhen. Und ich möchte jeden Tag vor die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes treten können und sagen, wir tun alles, damit ihr sicher seid. Aber die Antwort wird nie sein, dass wir dafür die Renten kürzen oder dass wir dafür den Klimaschutz schreddern oder da nicht mehr ambitioniert sind oder dass wir dafür sorgen, dass die Kommunen noch weniger Geld haben. Es muss alles möglich sein.
Machen wir weiter. Ein Thema haben wir noch und das ist das hier.
Deutschland ist die Bürokratienation. Die Belastung durch Bürokratie ist aktuell so hoch wie noch nie zuvor. Das sagt der Jahresbericht des Normenkontrollrats 2023. Detaillierte Vorschriften, fehlende Digitalisierung und der Föderalismus erschweren den Abbau von Bürokratie massiv. Die Politik hat Anfang des Jahres ihr viertes Bürokratieentlastungsgesetz vorgestellt, um den Bürokratiewahnsinn zu stoppen. Kritiker sagen, dass dabei allerdings nur an kleinen Stellschrauben gedreht wird, anstatt das große Ganze anzugehen. Wie aber kann das gelingen?
Ich sehe bei dem Thema auch ein paar Parallelen zum ersten Thema, was wir hatten, weil keine Partei wird sagen, geil, Bürokratie, bestes Leben, das wollen wir genauso haben. Aber wir sind in der Situation, in der wir gerade sind, es passiert halt einfach viel zu wenig. Was muss jetzt passieren? Sie haben das als drittes Thema mitgebracht, einen Bürokratieabbau, der den Namen auch wirklich verdient. Was muss konkret passieren?
Also es geht ja um die absolute Mehrheit. Ich würde, wenn ich könnte, sofort sagen, 1000 Vorschriften weg. Und dann müssen sich Leute in einen Raum setzen und die dürfen erst rauskommen, wenn sie dafür Vorschläge gemacht haben. Und dieses ganze, ich weiß, dass jeder Politiker sagt, Bürokratie muss weg. Aber gefühlt wird es doch immer mehr und es liegt so ein Mehltau über dem Land und mir fallen so viele Beispiele ein, die mir begegnen, ja, wo dann irgendwer sagt, das muss weg und dann kommen wieder drei um die Ecke und sagen, das muss nicht weg. Und warum nimmt man nicht zum Beispiel mal einen solchen Bürgerrat, wie wir sie jetzt hatten, die zur Ernährung getagt haben, zu anderen Sachen, und fängt eine gesellschaftliche Debatte an über die Frage von Bürokratieabbau und sorgt dafür, dass dort Vorschläge erarbeitet werden, weil eins, glaube ich, hat immer damit zu tun, wir müssen uns freimachen in der Gesellschaft davon, dass wir jede mögliche individuelle Fehlleistung, dass wir die durch Gesetze absichern und versuchen, das zu regulieren.
Was ist die dümmste Vorschrift in diesem Land, die Ihnen spontan einfällt?
Ich könnte jetzt ganz viele Anekdoten erzählen. Ich sage mal ein Beispiel, was mir immer einfällt, weil es mit einem Bereich zu tun hat, den ich in der Verteidigungspolitik habe. Ich bin ja Mitglied im Verteidigungsausschuss, aber Frau von der Leyen, über die wir gerade schon geredet haben, hat damals mal, als es irgendeinen Skandal gab, gesagt, die Kommandeure der Bundeswehr vor Ort dürfen künftig nur noch Beschaffung machen bis 1000 Euro. Und der Rest muss dann vom Beschaffungsamt in Koblenz genehmigt werden. Ist jetzt...
Bis 1000 Euro.
So,
und was ist das? Drei Westen?
Ja, aber wir reden halt auch, keine Ahnung, vom Sitzrasenmäher, ja, der die Kaserne so. Und ich finde das, jetzt sind diese Jungs im Zweifelsfall, sollen die uns im Krieg verteidigen, aber wir trauen denen nicht zu, dass sie einen Rasenmäher für 1200 Euro ankaufen, der die große Grünfläche in einer Kaserne sich vornimmt. Ja, so. Jetzt hat Frau Lamprecht das geändert auf 5000 Euro und das sind 60% der Vorgänge im Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz. Das ist eine sehr simple Maßnahme, aber natürlich wird es irgendwann durch gute journalistische Recherchen in den nächsten Jahren dann mal einen Beitrag geben im Spiegel oder anderswo, wo rauskommt, dass irgendein Kommandeur doch den Rasenmäher hätte woanders kaufen können und der wäre günstiger gewesen. Und das ist ja, solche Beispiele, und davon gibt es ganz viele, glaube ich, weil wir dann in einem Wahn manchmal in diesem Land sind, zu sagen, wir müssen jetzt das regeln, dass das nie wieder passiert. Und das macht, glaube ich, unser Leben echt unnötig schwer und kompliziert. Also wir brauchen, das will ich damit sagen, wenn wir über Bürokratieabbau reden, dann brauchen wir auch eine andere Fehlerkultur in diesem Land. Dann können Sachen auch mal schief gehen, aber die Frage ist ja, will ich alles bis ins kleinste Detail regeln? Oder vertraue ich den Leuten nicht auch an vielen Stellen mehr?
Wenn Sie sagen, Sie würden halt quasi Zahl X in den Raum stellen und sagen, okay, 1000 oder 1500 oder meinetwegen 700, weiß ich nicht, Vorschriften müssen weg. Ist das einfach ein grobes Anpeilen? Sagen, okay, macht erstmal, dann gucken wir, was wegfliegt und dann
gehen wir in die nächste Runde? Ich glaube, wenn man einmal in die Mentalität reinkommt, dann entwickelt sich auch was. Dann geht das. Ne? Also anderes Beispiel jetzt gerade Nancy Faeser. Also ist jetzt, ich gebe zu, es ist ein Stück weit auch mit meinem Leben verbunden, weil ich ja viel unterwegs bin. Ja, jedes Mal, wenn ich an einer Hotelrezeption stehe, muss ich diesen komischen Meldeschein ausfüllen. So, jetzt hat Nancy Faeser vorgeschlagen, wir schaffen das mal ab. Also reicht ja im Zweifelsfall den Perso da einmal zu zeigen.
So. Den muss man eh zeigen.
So, und jetzt kommen aber die Städte und Gemeindebund und sagen, nee, wir sind dagegen, wir wollen wissen, wer hier ist. So, und das sind so Sachen, da sage ich, Perso reicht doch, Punkt. Also so, und ist was sehr Banales. Ja, also ich war jetzt in einem Handwerksbetrieb bei mir im Wahlkreis und dann sitze ich mit dem Chef zusammen und dann sagt er, wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte, ich habe einen Datenschutzbeauftragten, ich habe einen Erste-Hilfe-Beauftragten und ich finde ja, jeder dieser Beauftragten macht Sinn. Also ich würde nie was sagen gegen Gleichstellungsbeauftragte, ich würde nie was sagen gegen Datenschutzbeauftragten. Aber am Ende lande ich dann in der Aufzählung mit dem Chef da, ich glaube bei 24 Beauftragten. 24.
Gibt es einen Beauftragten, der die ganzen Beauftragten
so,
kontrolliert?
Genau. Und jeder dieser Beauftragten hat irgendwie eine Art von, keine Ahnung, Fortbildung, Weiterbildung, ist dann draußen so. Und am Ende sitzt da jemand, den ich schon lange kenne, der auch wirklich ein vernünftiger Mensch ist, der nicht irgendwie so diesen Lobby-Sprech hat und jetzt irgendwie immer alles blöd findet, was die Politik macht. Aber er sagt, ich weiß nicht, ob 24 die richtige Zahl ist, aber er sagt, es ist einfach in der Summe zu viel. Und da mal sich Gedanken zu machen, habe ich dann gesagt, was können wir machen, um das wegzukriegen? Was wäre dein Vorschlag? Da war dann auch keine Idee. Aber darüber in den gesellschaftlichen Dialog zu gehen, ist gut. Nächstes Beispiel.
Da gibt es einige, ne?
Hat mir jetzt eine Freundin erzählt, ja, du kriegst das Kind und dann musst du zur Behörde und die Geburtsurkunde holen, um dann irgendwie 3 Türen weiterzugehen und das Elterngeld zu beantragen. Ich meine, das liegt schon da. Die Behörden haben das und durch Digitalisierung und einen Knopfdruck wäre das so einfach, diesen Behördengang zu ersparen. Also ich finde, wir müssen uns gesellschaftlich verpflichten. Und nochmal, ich weiß, das sagen viele Politiker, aber wir müssen uns gesellschaftlich verpflichten, das Leben für die Menschen einfacher zu machen und dafür zu sorgen, dass diese Last der Bürokratie, dass die weg ist. Und deswegen diese vielleicht populistische Forderung zu sagen, 1000 Vorschriften müssen erstmal weg. Aber ich glaube, wenn man das so in den Raum stellt und wenn ich die absolute Mehrheit hätte und sagen würde, liebe Apparate in den Ministerien, liebe Beamte, das ist jetzt eure Aufgabe für die nächsten 14 Tage, 1000 Vorschriften zu finden. Damit würde ich das Denken, die Mentalität auch in Verwaltungen ändern. Und ich glaube, wenn es von oben kommt und wenn man von oben sagt, ihr müsst das machen, dann finden die auch alle was besser werden kann.
Jetzt ist ja im Januar das Bürokratieentlastungsgesetz 4.
Das
sehr
ist mit den Hotels übrigens drin.
Genau. Sehr deutscher Name. Auf den Weg gebracht worden und dann hieß es direkt wieder von Kritikern, ist viel zu wenig und das geht ja gar nicht wirklich den Kern der Materie an. Wie viele Bürokratieentlastungsgesetze braucht es denn? Also wird es besser besser bei 66 oder andersrum gefragt, warum kann es nicht sofort besser werden?
Ich bin für jedes Bürokratieentlastungsgesetz dankbar. Ich glaube nur, dass es die große gesellschaftliche Debatte auch, deswegen finde ich das mit dem Bürgerrat eigentlich gut, weil ich finde, dieser Bürgerrat hat Aufmerksamkeit, es ist dann auch von der Bevölkerung nochmal stärker legitimiert, aber sowas in die Richtung hinzubekommen.
Vielleicht 2 Sätze, was ein Bürgerrat ist?
Genau, Bürgerrat ist etwas, was wir gerade sozusagen als Ergänzung der parlamentarischen Demokratie auch ausprobieren, wo durch Zufallsprinzip Bürgerinnen und Bürger ausgelost werden, die dann hier in Berlin mit einer Fragestellung, beim letzten Mal ging es um gesunde Ernährung, also was kann getan werden, um sich als Land besser zu ernähren, ja, so, dass man da dann irgendwie gesellschaftlich drüber diskutiert und dann sind so wirklich 10 konkrete Forderungen und Vorschläge für die Politik entstanden und
aber die sind nicht bindend.
Die sind nicht bindend, aber natürlich stehen die dann im politischen Raum. Da gucken Journalisten drauf, da guckt Politik drauf, da guckt Gesellschaft drauf. Und wenn das so vom Volk kommt, ja, dann finde ich, das ist das schon nochmal auch gut, wenn sowas dann im öffentlichen Raum steht.
Kommt da auch ein bisschen was in diese Politik-Bubble rein?
Ganz kurz sagen will, ist, wir haben aber auch Bürokratie abgeschafft jetzt in den letzten 2 Jahren ohne Bürokratieentlastungsgesetz. Also auch da eins meiner Lieblingsbeispiele, ich komme aus der Lüneburger Heide und da wollten wir einen Windpark ausbauen und der konnte von einem Denkmalschutzverein in Karlsruhe verhindert werden. So und das, also ich jetzt Puls. Frage, ist das Bürokratie, ist das keine Bürokratie, aber es ist eine unnötige Regelung. Also was ist das, wir haben Energiekrise, wir wollen raus aus den fossilen Energieträgern, wir wollen rein in die Erneuerbaren und dann kommt ein Denkmalschutzverein aus Karlsruhe, das hat geografisch für die nicht so gut in Erdkunde sind, einfach gar nichts mit der Lüneburger Heide zu tun und verhindert den Bau einer Windkraftanlage. Und da hat Robert Habeck dafür gesorgt, dass das nicht mehr passieren kann. So, und das ist auch Beschleunigung, Tempo, Bürokratieabbau. Also da passiert schon was, aber es ist insgesamt noch zu wenig.
Vielleicht noch kurz zu dem Bürgerrat. Hat man da manchmal ein bisschen das Gefühl, dass da auch Input reinkommt, der so in der eigenen Bubble vielleicht vorher gar nicht bedacht wurde?
Ja, das finde ich schon. Also da sind vielleicht manchmal Sachen bei, wo man sagt, siehst du, das habe ich auch schon immer so gesehen und jetzt fühle ich mich nochmal bestärkt drin, aber da kommen auch schon neue Sachen. Ja.
Ich habe mal irgendwann so ein Bild gesehen von so einer Treppe, die gesperrt war, stand drauf. Diese Treppe ist gesperrt, weil die Stufen nicht nach DIN-Normen gestaltet sind. Sie kann aber auch nicht umgebaut werden wegen Denkmalschutz. Und das ist so ziemlich das Deutscheste, was ich jemals gehört habe.
Ich war gerade bei den deutschen Soldaten in Pristina, also im Kosovo. Und die haben da auch so einen sehr schönen Aufenthaltsraum, wo jetzt aber auch dann aus Deutschland diverse Beauftragte gekommen sind und gesagt haben, es entspricht alles nicht den Brandschutzvorschriften, die man in Deutschland hat und so weiter und so fort und muss jetzt alles umgebaut werden oder der Aufenthaltsraum muss vielleicht sogar geschlossen werden. Das ist dann auch deutsche Bürokratie. Ja.
Gelten da wirklich die Bürokratievorschriften dann auch in den Stützpunkten?
Also genau, ich nicke gerade, ja.
So. Gott. Thema Bürokratieabbau, wir haben ja gerade schon drüber geredet, ist ja auch zum Beispiel auch bei der CDU ein totaler Renner. Also auch in Folgen dieses Podcasts. So. Und wenn ich jetzt frage, da wollen Sie ja eigentlich das Gleiche, haben Sie natürlich eine Antwort, warum das nicht der Fall ist.
Nee, genau, also das muss man schon sagen. Ich rede davon, das Leben für die Menschen einfacher zu machen. Wenn ein Friedrich Merz oder ein Carsten Lindemann vom Bürokratieabbau reden, dann meinen die immer, wir nehmen den Menschen Rechte weg. Also wir wollen weniger Arbeitsschutz, wir wollen weniger Rechte für Familien. Ja, also das ist, glaube ich, immer das, was die mit Bürokratieabbau meinen. Die sind dann sehr schnell dabei, dass irgendwie jeder Arbeitgeber seine Arbeitnehmer einfach mal 24 Stunden arbeiten lassen kann oder keine Ahnung was.
Ein bisschen mehr spitz.
Ist ja meine Aufgabe, auch mal zuzuspitzen. Aber nochmal, für mich ist das ist ganz wichtig. Es geht darum, das Leben einfacher zu machen, aber es geht nicht darum, Menschen auch notwendige Schutzrechte wegzunehmen.
Aber wenn man beispielsweise auch bei der CDU reinschaut, die haben zum Beispiel so Forderungen, wie eine Gründung darf nicht länger als ein Fußballspiel dauern, beispielsweise, wenn man eine Firma oder ein Startup gründen möchte. Klingt für mich jetzt erstmal ganz vernünftig.
Ja, diese Forderungen habe ich sogar damals mal mit reingeschrieben in einen Koalitionsvertrag, als ich junger Abgeordneter war und meinen ersten Koalitionsvertrag damals als Sprecher für Digitalpolitik, habe ich gemeinsam mit Nadine Schön, heute stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, wir haben das damals reingeschrieben, ist jetzt schon 2 Legislaturperioden her. Peter Altmaier hat dann als Wirtschaftsminister die Verantwortung dafür gehabt und also die Idee ist richtig und die Politik aber noch nicht so weit.
Also ein paar Ideen sind bei den Konservativen auch drin, wo sie sagen würden, jo.
Ja, also wir haben sie so damals überzeugt, sie geben, das reinzuschreiben, genau.
Scheint ja nachhaltig hängen geblieben zu sein. Beim Thema Bürokratieabbau heißt es aber auch immer wieder, ja, würden wir gerne, aber der Datenschutz steht im Weg, das geht nicht, besonders bei der Digitalisierung. Ist das ein echtes Problem oder wird sich dahinter versteckt?
Ich glaube, das ist ein bisschen auch Verstecken dahinter. Natürlich ist Datenschutz total wichtig, aber ich finde das manchmal so verhakt. Also manchmal wird Datenschutzpolitik ja auch gemacht von Leuten, die so gegen Volkszählung noch auf die Straße gegangen sind und wo man so, ich glaube, dass man auch über vernünftige Digitalpolitik sehr stark auf Innovation setzen kann. Ich habe dieses eine Beispiel vorhin gehabt, wo ich gesagt habe, da liegt dann die Geburtsurkunde vom Kind bei, es ist ja nicht mal eine andere Behörde, aber es ist Teil der Behörde A und das muss zu Teil der Behörde B und der Auftrag der Eltern liegt jetzt darin, einmal da zum Amt zu marschieren, sich das ausdrucken zu lassen und dann irgendwie 2 Räume weiter wieder abzugeben, um eine Leistung zu beantragen. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, das kann man noch automatisch machen, wird irgendwer kommen und sagen, Datenschutz.
Oft aber, genug wissen die Leute aber auch nicht, was das bedeutet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, können Sie mir bitte meine Daten zu XXY zuschicken und mir sagt jemand, darf ich nicht wegen Datenschutz, dann haben die nicht verstanden, was eine Datenschutzgrundverordnung bedeutet.
Ja, man versteckt sich dann hinterm Datenschutz ein bisschen, ne? Und da glaube ich, durch vernünftige Innovation und Kreativität und auch ein bisschen, also Sachen positiv auslegen, Möglichkeiten auslegen, kann man da viel erreichen.
Ich glaube, wir sind schon ziemlich am Ende angekommen unserer Zeit, aber am Ende möchte ich nochmal eine Klammer zum Anfang machen. Und zwar haben wir musikalisch begonnen und wir gehen auch musikalisch wieder raus. Und ich habe noch eine kreative Aufgabe für Sie. Ich habe eben gesagt, Sie haben ja schon mal in einer Band gespielt.
Kannst du jetzt nicht singen, ne?
Nee, also können Sie mal kurz sagen, was das für eine Band war?
Sleep in Silence hieß die und war so Akustik-Rock. Also es ist immer total schwierig,
einen
Musiker zu fragen, was war das für Musik? Ja, also wir haben immer, keine Ahnung, also uns haben so Bands geprägt wie Tokotronic und
Hamburger Schule halt einfach.
Ja, viel Hamburger Schule. Wir haben aber erst auf Englisch Musik gemacht, später auf Deutsch. R.E.M. hat uns auch irgendwie geprägt. Also es war schon so, es war jetzt nicht unbedingt zum Pogen die Musik, aber es war eher zum Zuhören.
Sie haben sogar schon mal im Bundestag Ketka zitiert.
Ja, und auch auf dem Bundesparteitag. Ketka ist eine meiner Lieblingsbands.
Kommt bald ein neues Album.
Ja, und ich bin im April hier in Berlin auf dem Konzert. Freue mich sehr drauf.
Vielleicht sehen wir uns da. Genau, wenn Sie jetzt aus den Ampelparteien eine Band auf die Beine stellen müssten, wer darf mitspielen?
Ich muss jetzt sagen, ich habe schon mal eine Band im Bundestag gehabt.
Okay, jetzt bin ich interessiert.
Ob ich die Anekdote erzählen kann, ob wir die 2 Minuten haben. Aber
wir haben genug.
Paul Schäfer, damals verteidigungspolitischer Sprecher der Linkspartei, hat sich verabschiedet, ging damals raus aus dem Bundestag. Und dann hatten wir eine Band. Wir waren alles Mitglieder des Verteidigungsausschusses, deswegen hießen wir The Defenders.
Also das klingt ja wirklich nach einer englischen Top-Band. Ja, Proclaimers, Defenders.
Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD mit dabei. Elke Hoff, damals verteidigungspolitische Sprecherin der FDP mit dabei. Elke Hoff hat gesungen, Rainer Arnold hat Schlagzeug gespielt. Ich habe Gitarre gespielt, Paul Schäfer hat Gitarre gespielt. Und dann gab es einen kurzen Gastauftritt von Omid Nuripur, der gerappt hat, der irgendwie reinkam. Und wir haben so 10 Songs gespielt. Das waren so ein paar ältere Sachen, irgendwelche Bands, die ich gar nicht jetzt zwingend höre. Aber auch Hannes Wader haben wir irgendwie 2 Songs gespielt. Also es war sehr unterhaltsam. Und das richtig Schöne an dem Abend ist, dass eine Schülerband vor uns gespielt hat. Das war der WG-Partner vom Sohn von Paul Schäfer, also von dem verteidigungspolitischen Sprecher der Linkspartei, der sich da, das war sein Abschied und sein Sohn hatte dann vorgeschlagen, dass diese Schülerband aus Köln da spielt. Diese Schülerband ist später bekannt geworden als An Mai Kantereit. Und irgendwann saß ich mit Henning May mal zusammen und dann erzählte er, dass er mal im Bundestag gespielt hat und ich erzählte, ich habe da auch schon mal Musik gemacht und dann stellten wir wirklich beim Bier fest, An Mai Kantereit war meine Vorband.
Ja, das ist eine großartige Story.
Sie stimmt aber wirklich. Und ich erzähle sie immer sehr gerne, weil ich dann so meine musikalische Schwäche übertünchen kann, indem ich sage, dass An Mai Kantereit meine Vorband war. Dann halten mich viele für einen grandiosen Musiker.
Und mit welchen Leuten aus der Ampel würden Sie jetzt
eine Band? Das war jetzt eine lange Vorleitung, um zu sagen, auch mit Nuripur immer, weil wir haben es schon getan und mit dem würde ich immer wieder Musik machen. Der kann auch einigermaßen rappen. Jetzt bräuchte ich noch jemanden von der FDP, ne?
Ja, da ist aber eine ganz offensichtliche Wahl da. Ich meine, Marco Buschmann hat ja wirklich, wirklich viel Schlagzeilen gemacht darüber, dass er halt seine ganzen Elektrokram-Sachen machen und Klavier spielt.
Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwer anders einfällt, mit dem ich da... Also ich würde auch immer Konstantin Kuhl und Johannes Vogel mit in eine Band nehmen, aber ich weiß gar nicht, ob die Musik machen können. Also Buschmann, Nuripur, Klingbeil wäre dann wahrscheinlich die sinnvollste. Aber ich überlege gerade, welche Musikrichtung. Also eine Mischung aus Elektro, Rap und Rock.
Ich meine, die Ampel hat auch verschiedene Stile vermischt.
Aber am Ende klingt es ja immer gut.
Das sind die einen sagen so, die anderen sagen so.
Das ist zumindest kreativ.
Genau, und die letzte Frage. Welchen Song würde diese Band als erstes covern? Weil damit gehen wir dann auch aus dem Podcast raus.
Tja, welchen Song würde diese Band als erstes covern? Wir brauchen irgendwas Optimistisches, ne? Gibt es einen Song, der heißt Alles wird gut?
Bestimmt. Ja, dann nehmen wir finden irgendeinen Song, der Alles wird gut heißt. Alles klar. Vielen lieben Dank.
Ich danke auch.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns 5. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses wie stichten wir jetzt
raus? Eigentlich wäre das auch witzig, eine Pause im Podcast zu haben. Ja.